Die meisten von uns, die ich kenne, haben ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl, was sich für sie gut anfühlt. Und hier einfach immer zu gucken, was matcht zwischen meinem Bauch und meinem Kopf.
Herzlich willkommen bei Wie kann sie nur? Ein Talk mit Frauen, die ihre Stimme erheben und gehört werden. Unternehmerinnen, Gründerinnen, Macherinnen, Kreative. Meine Gäste verraten dir, wie sie zu der Frau geworden sind, die sie heute sind. Sichtbar, hörbar, mutig. Freue dich auf spannende Geschichten und individuelle Learnings. Ich bin Eva Loschke, Stimmrede-Vortragscoach und freue mich riesig, Gastgeberin dieses Podcasts zu sein.
Heute zu Gast Sabine Rath. Liebe Sabine, ich habe mich ja so amüsiert, als ich auf dein LinkedIn-Profil geschaut habe, denn da steht Rath im Quadrat. Willkommen im turbulenten Leben einer Vollzeit arbeitenden Mutter von 4 Töchtern. Das hat mir so gefallen, das hat mir ein Schmunzeln ins Gesicht gezaubert. Und sowieso bin ich ja richtiger Fan von dir. Ich liebe deine Posts, deine Inhalte und vor allen Dingen immer das Augenzwinkern, was ich da erlebe, wenn ich diese Posts lese. Und ich dachte mir, Sabine ist wirklich eine Frau, die ihre Stimme erhebt und gehört wird. Und deshalb möchte ich sie so gerne in meinen Podcast einladen, damit noch viel, viel mehr Menschen ihre Stimme und ihre Gedanken und ihre Inhalte erleben können. Außerdem, Sabine, verbindet uns ja eine verrückte Geschichte. Wir sind beide in Ludwigshafen am Rhein geboren und haben beide dort nie gelebt. Aber du, Sabine, du arbeitest in Ludwigshafen und zwar bei der BASF als Organisationsentwicklerin und Coach. Du arbeitest in Vollzeit und du hast 4 Töchter, einen wunderbaren Ehefreund. Und wie das alles geht, wie dein Leben sich gestaltet, darüber sprechen wir heute in diesem Podcast. Aber jetzt stelle ich dir die erste Frage. Liebe Sabine, wie bist du zu der Frau geworden, die du heute bist?
Vielen Dank für die Einladung, liebe Eva. Ich habe mich so gefreut über deine LinkedIn-Nachricht, weil es tatsächlich mein allererster Podcast mit dir zusammen. Und es war ein großer Traum schon vor einem Jahr, eines Tages mal in einem Podcast dabei zu sein. Wobei ich dann auch immer dachte, es ist ja nicht gerade sehr spannend, was ich zu erzählen habe. Deshalb dachte ich, naja. Aber mittlerweile, also ich habe großen Spaß dann auch immer am Schreiben und dachte, vielleicht ist es ja doch interessant für die oder den oder einen oder anderen, wie man so eine Großfamilie mit Vollzeitarbeiten oder überhaupt mit Vereinbarkeit matcht. Wie bin ich so geworden? Geboren in Ludwigshafen, aber dann doch aufgewachsen in Heidelberg. Gab es viele Stationen in meinem Leben, definitiv auch viele Schicksalsschläge, schon relativ früh. Also ne, bin dann auch eher in so einer dysfunktionalen Familie groß geworden. Dann kam die Scheidung mit 16 meiner Eltern, dann mit 21 ist mein Vater dann ganz plötzlich auch verstorben. Da ist dann unheimlich viel los, emotional, aber auch, ich habe direkt mit meinem Studium angefangen gehabt. Und dann ist es 2 Monate später passiert. Und ich habe dann auch erstmal überlegt, ob ich weiter studiere oder nicht. Aber irgendwas in mir hat mich schon immer getrieben, so Richtung meiner Vision, eines Tages eine Großfamilie zu haben, aber auch weiter zu arbeiten. Wahrscheinlich auch durch meine Großmutter geprägt, die bis ins hohe Alter ihre Apotheke hatte und selbst 3 Töchter hatte. Wahrscheinlich war das immer so in meinem Kopf, was mich dann auch so ein bisschen zielgerichtet dann da durchgeleitet hat. Aber rückwirkend von heute aus betrachtet, würde ich sagen, waren es einfach wirklich viele, wie ein Schmetterling, ne? Viele, viele, viele Entwicklungsschritte. Und für jeden bin ich letztendlich auch dankbar.
Also du hast jetzt gerade 2 Bilder benutzt. Einmal, wenn ich es richtig verstanden habe, gab es ein Role Model. Das war deine Großmutter, die eine Apotheke hatte und Kinder hatte. Also die war auch bereits Vollzeit. Und Mutter, habe ich richtig verstanden?
Ja, das ist richtig, genau. Die hatte zwar tatsächlich, also damals hat man ja dann noch mit Tanten und Onkeln so zu Hause gewohnt. Das hatte ich jetzt nicht. Wir hatten kein Kindermädchen oder Nanny oder sonst was hier zu Hause. Das hatte meine Oma schon in dem Sinne. Aber es ist natürlich etwas, mit dem ich auch geprägt wurde.
Du hast ein zweites Bild eben benutzt gehabt. Du hast gesagt, es gab viele, viele Schicksalsschläge. Und das war aber so, wie immer würdest du dich bei jedem Schicksalsschlag neu entpuppen. Und immer mehr zu einem Schmetterling werden oder jedes Mal kommt ein neuer Schmetterling dabei raus. So habe ich das verstanden, dass es war zwar hart und dennoch hat es dir einen Schub gegeben, dich weiter zu entfalten.
Oft denke ich darüber nach, braucht man das wirklich? Weil es ist schon unglaublich schwer, gerade dann in den Trauerphasen selbst bei sich zu bleiben, sich nicht zu verlieren, den Boden unter den Füßen nicht zu verlieren. Und ich weiß natürlich nicht, wer ich geworden wäre, wenn ich das nicht gehabt hätte. Von daher denke ich immer, nein, ich hätte es nicht gebraucht, einfach weil es sehr schwer zu ertragen ist. Aber auf der anderen Seite natürlich, dadurch habe ich ja dann auch meine eine gewisse Art von Resilienz auch entwickelt tatsächlich, weil ich dann wusste, okay, es wird jetzt dann wieder eine Phase sozusagen geben, in der es sehr anstrengend wird, sehr herausfordernd wird, aber ich werde es irgendwie schaffen, da wieder durchzukommen und rauszukommen. Ich liebe einfach das Leben, das muss man dazu sagen, und weil es immer was zu entdecken gibt und Schicksalsschläge gehören zum Leben mit dazu, definitiv, auch wenn sie hart zu ertragen sind, aber dennoch machen sie auch etwas mit einem, und gerade dann in Bezug auf die Resilienz ist es etwas, wo ich schon sagen würde, dass es mir auf jeden Fall auch geholfen hat. Was heißt geholfen, ist wahrscheinlich der falsche Ausdruck, aber dass es mir auf jeden Fall insofern etwas gebracht hat, dass ich dann da weiter meinen Weg gegangen bin.
Genau, also immer aufstehen und weitergehen. Das scheint ein Motto von dir zu sein. Und aber auch mit Freude weiterzugehen, weil du wirkst auf mich sehr fröhlich, lebensbejahend. In dem Vorgespräch zu dem Podcast haben wir gerade vorhin gesagt, da wollten wir gar nicht mehr aufhören zu reden. Das war irgendwie so lebendig, so spannend. Das kommt wirklich rüber, wenn du sprichst. Und du hast ja sehr, sehr viel Upload auch zu Hause, denke ich. Du hast das genannt, mentalen Upload, wenn da so vier quirlige Mädchen rumspringen. Da ist ganz schön viel los. Und das Ganze zusammen mit der Arbeit. Wie schaffst du das? Wie kriegst du das hin?
Ja, da ist auf jeden Fall viel los, das stimmt. Und zwar immer anders als erwartet. Also ich habe immer tolle Pläne im Kopf. Und ich bin auch dankbar, dass ich mit Plänen arbeite, auch das ist wichtig. Ich habe mittlerweile auch die volle Flexibilität, dann einfach die Pläne von hinten nach vorne zu ziehen oder in der Mitte zu starten, weil ich ja weiß, wo ich am Ende landen will. Also für mich ist tatsächlich dann immer nur, was will ich bis zum Ende des Tages geschafft haben, sowohl beruflich als auch dann eben je nachdem, was privat ansteht. Aber wie ich das dann genau mache, ob ich Schritt 5 an erster Stelle oder an dritter Stelle mache vom Plan, tatsächlich habe ich da eine ganz große Flexibilität entwickelt, ist für mich mittlerweile völlig egal, weil es für mich nur über das Ziel geht. Deshalb liebe ich es wahrscheinlich auch so mit OKRs zu arbeiten, weil es wirklich so zielgetrieben ist und weil es am Ende, solange wir abends alle wieder am Tisch sitzen und ein schönes Abendessen haben oder vielleicht auch mal ein nicht so schönes, auch das gehört dazu, ne? Auch ein paar Diskussionen und Auseinandersetzungen, solange bin ich eigentlich tatsächlich happy. Auch das hat gedauert, weil ich natürlich auch klare Vorstellung hatte, ne, wie das laufen soll und recht schnell festgestellt habe, wenn man sich selbstbewusste Kinder erziehen möchte, dann sind die besonders selbstbewusst den Eltern gegenüber. Das ist etwas, was in meiner Vorstellung gar nicht so vorkam, wo ich dann auch denke, oha, die Geister, die ich rief. Und das natürlich dann mit dem Prozess des Loslassens, das war dann schon etwas herausfordernder fand, als ich gedacht hätte. Also ich liebe eigentlich meine Freiheit. Von daher war das am Anfang für mich gar nicht so einfach festzustellen, wie fremdbestimmt man ja auch ist mit dem Neugeborenen, weil es geht ja dann praktisch nur um das Neugeborene, und wann immer Hunger da ist, Durst, gewickelt werden möchte, wie auch immer, muss das ja immer im Tempo sozusagen des Kindes passieren oder darf, kann, soll, war zumindest für mich wichtig. Und dieses Fremdbestimmtsein dachte ich am Anfang so, boah, eines Tages, da sind die ja dann total selbstständig, da werde ich mich riesig freuen. So war mein Gedankengang. Bis meine Älteste dann natürlich hier, ne, 12, 13, 14 immer selbstständiger wurde und ich schon gemerkt habe, huch, so einfach fällt mir das gar nicht, das loszulassen, was ich da all die Jahre, dieses enge Gebundensein, und gerade dann mit 4 Kindern ist man natürlich über mehrere Jahre hinweg immer eng gebunden. Da ist mir dann aufgefallen, dass es doch auch eine Riesenherausforderung ist, all das wieder loszulassen und für sich zu sagen, jetzt habe ich alles gegeben, was ich geben konnte, in dem Glauben, dass ich damit praktisch ihre Basis gelegt habe und ihre Wurzeln gestärkt habe, damit sie jetzt eben losfliegen kann. Was das aber dann für mich bedeutet, hatte ich nicht so im Hinterkopf. Und da ist mir der Satz von Jesper Juhl immer im Hinterkopf geblieben. Und das habe ich dann tatsächlich auch so gemacht, dass ich, wenn ich gemerkt habe, ich kann das nicht, so, das geht dann los mit, ich will heute alleine bis 22 Uhr dort und dahin gehen. Da war sie irgendwie 14. Da habe ich dann gesagt, ich weiß, dass du schon so weit bist, aber ich bin es nicht. Und ich brauche einfach 1-2 Tage mehr Zeit, um es entscheiden zu können, damit nicht sie das Gefühl hat, es liegt an ihr oder ich erlaube es nicht, sondern dass sie einfach wusste von Anfang an, wusste, dass das für mich ein Prozess ist, auch all das jetzt wieder loszulassen. dieser eine Satz, der hat uns beiden dann, denke ich, doch immer mal wieder geholfen, für die Beziehung einfach auch klar zu machen. Es hat nichts mit ihr zu tun. Es hat nichts damit zu tun, dass ich es ihr nicht erlauben möchte. Es hat einfach was damit zu tun, dass ich teilweise noch nicht so weit war. Dieses turbulente Gespräch führe ich dann natürlich gleich mal 4 oder halt, wenn noch mehr, ne, oftmals sind ja gleich 6, 7 Kinder da. Wenn jede noch eine Freundin mitbringt, sind wir gleich oftmals ruckzuck die doppelte Anzahl an Menschen. Das waren dann auch alles so Sachen, die sehr dynamisch laufen. Und genau, seit Covid, seit 2020 bin ich ja wieder Vollzeit am Arbeiten. Das war eine der größten Transformationen als Organisationsentwicklerin, die ich selbst begleitet habe. Wobei, wenn man drinsteckt im Change und, also da gab es nicht viel Change Management nach Maßnahmen, muss man dazu sagen, weil es war ja einfach ein Augen zu und durch Change, weil mit Covid eben alle Clubs ja zugemacht wurden. Mein Mann ist DJ und Musikproduzent und somit war auf sehr lange, sehr unbestimmte Zeit klar, wie unser Haupteinkommen weiter generiert werden kann, weil er ja auch gar nicht mehr arbeiten durfte. Und dann bin ich eben von 50% auf 100% gegangen. Dachte am Anfang, das mache ich nur 6 Monate. Dann gehe ich wieder zurück in Teilzeit. Das war für mich eigentlich ganz klar. Dann bin ich weitere 6 Monate in Vollzeit geblieben. Und da war so zum ersten Mal, nach 12 Monaten, dachte ich zum ersten Mal, na ja, jetzt habe ich aber doch ziemlich viel in den 12 Monaten erreicht. Auch wieder beruflich. Man kann eine ganz andere Menge auch an Arbeit gestalten. Man kommt auch wieder in andere Projekte rein, Vollzeit. Das ist was ich unterschätzt hatte. 12, 13 Monaten habe ich gedacht, och, ist aber sehr schön, Vollzeit zu arbeiten, weil dann war auch mein Ehrgeiz gepackt, da wieder loszulegen. Und nach 14 Monaten habe ich dann schon zu meinem Mann gesagt, also ich weiß nicht, ob ich nochmal zurück auf Teilzeit gehe, egal, ob du auch wieder in Vollzeit arbeitest oder nicht. Und dann kam eben noch hinzu, dass ich zu der Zeit noch das Buch Frau und Geld gelesen hatte von der Helma Sick und dann da ja eben unter anderem drin stand, der einzige Weg, nicht in die Altersarmut zu geraten für Frauen, ist tatsächlich Vollzeit arbeiten. Und das war dann so ein Impuls für mich, wirklich mal meine Hausaufgaben zu machen, auch was das Finanzielle betrifft, mit 13 Jahren Teilzeit und Elternzeit. Und dann auch für mich zu sagen, okay, das ist jetzt der Status, Covid sei Dank, also das Einzige, wofür ich dankbar bin, dass ich da so reingeschmissen wurde. Aber seitdem sozusagen habe ich dann daran festgehalten, dass ich in Vollzeit bleiben kann. Macht mir auch unglaublich viel Spaß. Und dass wir dann eben gucken, wie wir das familiär gut gewuppt bekommen.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Gedanke. Also du bist Mutter von 4 Kindern, also du tust sehr viel für die Gesellschaft und du arbeitest in Teilzeit. Und all das wird eigentlich nicht anerkannt. Wenn du das weitergemacht hättest, würdest du in die Altersarmut abrutschen später. Also es gibt gar kein Modell, dass du für deine Mutter, für dein Muttersein unterstützt wirst, wenn du das Alter betrachtest, wenn du die Rente betrachtest. Dann hast du ganz klar und kühl gerechnet auch, glaube ich, und sagst, okay, wenn ich Vollzeit arbeite, was bedeutet das für mich und mein Leben, mein finanzielles Leben? Und das ist, glaube ich, was die wenigsten Frauen machen. Ich habe das gar nicht gemacht. Ich habe das gar nie gemacht, weil ich habe immer gedacht, na, ich kann immer für mich sorgen. Also ich kann immer arbeiten, ich kann immer für mich sorgen. Und ich hatte gar kein Role Model. Ich hatte gar keine Frauen als Vorbild, die wirklich für ihr Alter vorgesorgt haben. Da ist eine dicke Lücke und die Frauen im Moment schließen die Lücke. Und es gibt ja solche wie dieses Buch von der Helma Sick. Das hatte ich auch mal gelesen. Das gibt es schon eine ganze Weile auf dem Markt. Und du hast ganz kühl überlegt, das dann so zu machen und hast aber gleichzeitig auch Spaß daran, an diesem Vollzeit- und Vollzeit-Mama. Das geht aber nur, wenn auch die Partnerschaft das mitträgt und ein gutes Netzwerk da ist.
Ja, auf jeden Fall. Also das funktioniert tatsächlich nur, wenn man sich dann da auch gegenseitig vertraut, weil auch praktisch der gesamte Tagesablauf, wie er lief, das war ja alles durch mich gestaltet. Ne? Also hier morgens, mittags, abends, das war ja dadurch, dass mein Mann ja dann eben auch erst praktisch ab 14, 15 Uhr den Familienalltag mit, also das war sein Startpunkt sozusagen. Und dann hatten wir so eine gemeinsame Schnittmenge von 15 bis 22 Uhr. Aber bis dahin habe ich ja sozusagen alles alleine gewuppt. Und auch das wieder loszulassen und zu sagen, okay, jetzt ist aber seine Verantwortung, weil in dem Zeitraum habe ich ja gearbeitet, dann von 9 bis 17 Uhr. Auch das war ein Wahnsinnsschritt, weil er natürlich Dinge anders gemacht hat. Zum Beispiel, als wir hier im Homeschooling verhaftet waren. Thema Heftführung ist mir sehr wichtig, ihm halt nicht so. Das hat man dann auch irgendwie nach kürzester Zeit gesehen. Und dann hat er dann da eben viel mehr darauf geachtet, dass die Kinder den Inhalt verstehen von Mathe, Deutsch, Sachunterricht, was auch immer es war. Das war ihm sehr wichtig. Also, ne, ob das jetzt dann irgendwie alles besonders schön geschrieben war oder nicht, fand er nicht so wichtig. Und das sind so Kleinigkeiten, aber über die gerät man dann auch mal so aneinander, genauso wie so ein strukturierter Tagesablauf mit Frühstück, Mittagessen, dass man so Knotenpunkte hat, an denen man zusammenkommt. Das ist jetzt, Herr Künstler, ne, ist so gar nicht sein Ding. Das ist mehr so, wir leben in den Tag hinein. Ich hatte ihm dann gesagt, das wird aber nicht gut gehen mit Kindern. Gut, wie so oft, ne, musste er seine eigenen Erfahrungen machen, bis er gemerkt hat, das geht wirklich nicht so gut, wenn man die so ganz frei dann da in den Tag laufen lässt. Aber das waren dann alles Prozesse tatsächlich, die schon einen Wahnsinnseinfluss auf die Beziehung haben. Also das möchte ich auch nicht im Sinne von schönreden, weil das hat schon auch immer wieder zu Diskussionen geführt. Wir hatten es natürlich insofern besonders interessant getroffen, möchte ich mal sagen, dass wir ja noch einen Lockdown hatten. Das heißt, wir konnten ja noch nicht mal vor die Tür und uns mit Freundinnen oder Freunden treffen. Ich musste es dann noch so alleine aushandeln. Das war dann nochmal besonders herausfordernd. Ich denke, was uns beiden sehr geholfen hat, dass wir dann da trotz wirklich vieler Diskussionen hin und wieder, dass wir einfach wussten, dass wir wirklich seelenverwandt sind in der Hinsicht und dass wir wissen, wird mit Sicherheit nicht nur harmonisch laufen, aber es wird am Ende so laufen, dass wir das gewuppt bekommen. Also da können wir uns beide immer voll drauf verlassen. Im Nachhinein betrachtet dachte ich aber auch für die Kinder gar nicht so, ich meine, klar, die haben das ja dann auch alles hautnah miterlebt, aber im Nachhinein dachte ich, eine Beziehung besteht ja auch nicht nur aus, hier, es läuft alles so schön, sondern eben auch, wir diskutieren die Dinge aus. Ich fand es auch wichtig, dass sie sehen und lernen, dass ich meinen Standpunkt vertrete, also dass ich wirklich auch als Frau oder als Mutter meinen Standpunkt vertrete und nicht davon abweiche und sage, okay, dann gehe ich wieder in Teilzeit, und dass sie eben auch diese Dialoge und Diskussionen mitbekommen haben. Also ich behaupte jetzt einfach mal, oder ich hoffe, dass das auch für sie, also für meine Töchter dann insbesondere, schon auch nochmal dieses Mindset hinterlassen hat, dass beide sowohl im Haushalt arbeiten können, als auch eben beruflich arbeiten, und dass das total normal ist und dass es auch völlig okay ist, dann da mal die Rollen zu tauschen und so eine gewisse Flexibilität zu haben. Das wäre zumindest da mein großer Wunsch, dass sie sich das auch mitnehmen.
Es wäre ja auch spannend, jetzt deine Töchter zu fragen, die haben ja auch den Change erlebt, wo die Mama mehr zu Hause war, fast ein bisschen klassisches Modell. Mutter geht in Teilzeit, Vater arbeitet ganz. Das ist ja so das, was uns in der Gesellschaft sehr vorgelebt wird. Und dann gab es bei euch einen Change, auch noch in einer schwierigen Zeit. Mama und Papa gehen Vollzeit arbeiten und sie kriegen das hin. Mama lernt das loslassen. Ja, ich glaube, wir Frauen neigen dazu, da auch sehr viel kontrollieren zu wollen, wenn ich jetzt einmal so an mich denke. Wir lernen das loslassen und auf der anderen Seite entsteht was Neues. Sie lernen ja auch ihren Vater neu kennen, wenn die Mama loslässt. Eure Töchter können euch beide als neue Role Models erleben. Finde ich sehr schön. Sabine, ich habe ein Interview mit dir gelesen in der Zeitung. Da möchte ich mal was draus vorlesen. Weil in diesem Interview empfiehlst du etwas Frauen, die wieder einsteigen in den Beruf. Und das finde ich sehr spannend und das sollte man wirklich festhalten. Ich lese einfach mal vor. Du empfiehlst Frauen, dass sie bei ihrem Wiedereinstieg nach der Elternzeit ihren Entwicklungsplan und ihr Gehalt neu verhandeln. Denn durch das Managen und Führen einer Familie erwirbst du viele neue Skills, die du auch im Berufsalltag gebrauchen kannst. Von Organisation und Struktur über Pragmatismus und Flexibilität bis hin zu Verhandlungsskills ist alles dabei. Wenn du es versäumst, beim Wiedereinstieg das Gehalt anzupassen, braucht es wesentlich mehr Zeit als gedacht, dieses Versäumnis der Gehaltsanpassung wieder aufzuholen. Ich finde das sehr wichtig, deswegen habe ich es auch vorgelesen, weil das war ein hartes Learning für dich. Was hast du damals gemacht? Hast du da einen Fehler gemacht oder wie kann man sich das vorstellen?
Also was ich Gott sei Dank von Anfang an gemacht hatte, ist, dass ich tatsächlich mit meinem Mann vereinbart hatte, dass die Rentenlücke, die entsteht durch die Eltern- und Teilzeitarbeit, und es geht ja rasant dann auf dem Rentenbescheid nach unten, diese Rentenlücke hat er mir dann tatsächlich privat ausgeglichen, dass man das aber auch privat geregelt hat. Also das war Gott sei Dank bei uns gar keine Diskussion. Da hat er sofort gesagt, das machen wir. Er möchte nicht, dass mir ein Nachteil entsteht, wenn ich dann eben zu Hause bleibe, während er ja dann auch wirklich für sich beruflich seinen Karriereweg weitergeht. weitergehen kann. Und da war ich super happy, weil ich auch das im Nachhinein mitbekommen habe, dass viele Frauen da gar keine einfachen Diskussionen an der Stelle haben mit ihren Ehemännern oder Freunden. Von daher, da war ich sehr, sehr froh, dass diese Diskussionen gut gelaufen sind. Und dann, was ich dann aber wirklich hart lernen musste, ist, ich hatte immer so einen Glaubenssatz in meinem Kopf, wie ich kann dankbar sein, dass ich arbeiten gehen darf und alles andere bin ich einfach nur happy, dass ich arbeiten kann. Und bin gar nicht großartig auf die Idee gekommen, dann eben auch mal, es war mir auch sehr unangenehm, muss ich dazu sagen, das Thema Gehalt anzusprechen. Weil ich, warum auch immer, für mich so drin habe oder hatte in meinem Kopf, dass wenn man dann da als Mutter, dann wird man oft, oder ich hatte immer das Gefühl, dass ich dann wahrgenommen werde, ach, jetzt kommt da eine Frau zurück, die ständig krank sein wird, weil die Kinder krank sind und dann muss man da so viel Rücksicht nehmen und so weiter. Und dann wollte ich nie eine so eine Person werden, auf die man ständig Rücksicht nehmen muss, sondern eine, auf die man voll zählen kann, auch beim Arbeiten. Und dann habe ich so ein Thema Gehalt gar nicht angesprochen. Wenn ich gewusst hätte, wie schwierig das oder wie verhandeln, wie lange man dann praktisch auch wirklich nachverhandeln muss, dass das Gehalt wieder dorthin kommt, wo es hingehört, anhand der Skills, die man hat und ja dann auch tatsächlich wirklich als Mutter mitbringt. Und das hängt damit zusammen, dass ich dann noch wieder angefangen habe, auch viele Leadership-Trainings zu geben. Und alles, was ich dort gesagt hatte, so wie Active Listening, Paraphrasieren, aber auch wirklich dieses Überziele führen, dann dieses Empathie, sich reinversetzen, die Welt aus Kinderaugen sehen, war ja mein Daily Business. Also wirklich habe ich nichts anderes gemacht zu Hause. Dann Ongoing, ne? Wir reden ja immer so schön vom Ongoing beim Arbeitsleben. Ongoing ist halt der gesamte Haushalt, der da laufen muss, denn wenn er einmal stoppt, dann fliegt einem tatsächlich das ganze Ding irgendwann um die Ohren. Es gibt ja so ein goldenes Geheimnis, gerade bei Großfamilien. Der Wäscheberg darf niemals zu groß werden, sondern er muss immer in einem überschaubaren Stapel bleiben. Und das sind alles Skills, die ich dann tatsächlich auch beim Arbeiten voll anwenden konnte. Und gerade auch mit dem Pragmatismus, es bleibt einem nichts anderes übrig, als pragmatische Lösungen zu finden, damit der Alltag weiterlaufen kann. Und das sind Sachen, die wir auch im Arbeitsleben brauchen, mehr denn je. Anstatt eben an starren Strukturen festzuhalten, geht es vielmehr darum, wie können wir flexibel mit allen Skills, die wir haben, wirklich unsere Ziele verfolgen. Und deshalb kann ich wirklich nur raten, sich nicht davor zu scheuen. Ich weiß, es ist unangenehm, so ein Gehaltsverhandlungsgespräch, aber es ist so wichtig. Und es geht auch nicht darum, dass man dann sofort die Gehaltsverhandlungen, also dass man sofort mehr Geld hat, sondern einfach auch, um zu zeigen, die Skills, die ich habe und die ich auch nach einer Elternzeit mitbringe, sind es auch wert, dass man sich mal anguckt, was das dann eben auch monetär bedeutet im Arbeitsleben. Und einfach auch seiner Führungskraft gegenüber das deutlich zu machen und dann eben auch zu zeigen, inwiefern man diese Skills wieder in seinem jetzigen Arbeitsbereich einsetzen kann. Hätte ich das früher gewusst, wahrscheinlich hätte ich mir da auch 1-2 Jahre Verhandlungen erspart. Deshalb sage ich das mittlerweile gerade jungen Frauen, die dann auch Familie gründen wollen, dass sie sich immer klar machen, dass sie auf keinen Fall weniger Wert aus einer Elternzeit zurück in den Beruf kommen, sondern mit sehr viel mehr Wert.
Das ist ein Learning und das tut mit Sicherheit sehr, sehr gut, wenn du das den jungen Frauen vermittelst. Danke, dass du es hier im Podcast erwähnst. Ich finde das so wichtig, weil erstmal musst du dich ja selber wertschätzen, damit die anderen dich auch wertschätzen. Und das ist ja eigentlich verrückt, ne? Dass du ziehst 4 Mädels groß mit deinem Ehefreund und dann schätzt du das noch nicht mal wert. Also das, was du da alles leistest und gemanagt hast, wenn du in eine Gehaltsverhandlung trittst. Und das ist, finde ich, ganz toll, dass du sagst, nein, genau die Skills, die du da gelernt hast, die kannst du anwenden im Arbeitsalltag.
Ja, ja, das hast du vorhin auch so schön gesagt, Eva, dass eben auch die Gesellschaft, ne, das wird dann oft gar nicht anerkannt, was man dann in dem Moment, in dem man Kinder mit in die Welt setzt, ist ja auch wieder ein Beitrag für die Zukunft. Und das wird eben auch oft nicht wertgeschätzt. Im Gegenteil, ne, dann ist man so, ach, die Hausfrau. Ne, und allein diese Abwertung im Kopf, oder das ist dann immer über die Begriffe, ne? Und dann hat man schon so eher eine Abwertung im Kopf. Das hast du sehr schön vorhin gesagt, dass das ja auch gesellschaftlich nicht wirklich angesehen wird. Oder noch nicht, sagen wir es mal.
Ja, überhaupt. Ich meine, dass wir uns so unterhalten, wie wir uns unterhalten, Sabine, ist eigentlich interessant. Wir sind ja 2023, oder? Und wir unterhalten uns immer noch über das Thema, dass wenn die Frauen Mütter werden, als wäre da ein Riesenproblem, wenn der Mann Vater wird, ist das gar kein Problem. Ja, es ist so eigentlich verrückt. Also, dass dieses Denken immer noch da ist. Absolut, ja? Ja. Und da braucht es so Frauen wie dich, die das ändern. Eine Frage, die in jedem Podcast kommt. Sabine, kennst du Situationen, wo man zu dir gesagt hat, wie kannst du nur?
Ja, sogar sehr viele. Und ich fand die Frage so schön, deshalb finde ich auch deinen Podcast so toll. Zum ersten Mal, glaube ich, ging es los mit, wie kannst du nur mit einem DJ zusammen sein? Dann kam direkt, wie kannst du nur mit einem DJ 1, 2, 3, 4 Kinder bekommen, nicht verheiratet sein, kein Haus kaufen, Vollzeit arbeiten und. Also in dieser Hinsicht scheine ich so viele klassische Lebensmodelle getriggert zu haben. Ich weiß es nicht, aber das wurde ich tatsächlich sehr häufig, gerade dies am Anfang, ne, wie kannst du nur dann eben mit einem DJ zusammen eine Familie gründen, weil ganz klar war, dass ein DJ nicht mit Familie sozusagen umgehen kann. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Dann auch, dass wir nicht heiraten werden. Ich bin so froh mittlerweile über Emilia Roigs Buch Das Ende der Ehe, weil es bestätigt, was mein Mann schon immer gesagt hat. Ich hätte ja geheiratet, ist es ja gar nicht. Aber er hatte das für sich so entschieden. Aber das ist schon was, was gerade auch im eigenen Elternhaus, wo wir wirklich beide sehr stark dann dagegen anhalten mussten, dass wir es nicht machen werden, was uns dann mit Sicherheit auch dann nochmal enger zusammengebracht hat. Aber da wurden wir dann von außen schon sehr stark, so haben wir dann auch vermittelt bekommen, dass das sehr ungewöhnlich ist und wirklich so im Sinne von, wie kannst du nur? Und dann eben auch nicht nur ein oder zwei Kinder, sondern gleich vier. Wurde auch sehr oft gefragt, wieso gehst du nicht wieder zurück in Teilzeit? So nach dem Motto, ne, warum tut man sich das an, dass man dann eben weiter Vollzeit arbeitet? Aber wie gesagt, ich liebe es zu arbeiten, das macht mir unglaublich großen Spaß. Ich finde auch die Verbindung von beidem sehr, sehr schön, wirklich dieses Family-Business zu haben, gepaart mit dem, was ich dann eben auch bei uns in der BASF mache. Das hat einfach auch immer wieder Parallelen, die sehr gut zusammenpassen. Aber von außen habe ich tatsächlich dann öfter gespiegelt bekommen, und da weiß ich nie, ob im positiven oder negativen Sinn. Ich will nicht unterstellen, dass es negativ gemeint war, aber anhand der Fragen war für mich dann schon klar, dass es scheinbar außergewöhnlich ist.
Ja, und dieses, wie kannst du nur? Was löst das in dir aus? Wenn der andere, du hast jetzt sehr viel Verständnis gezeigt, dass der andere, aus welchem Grund sagt der nur, wie kannst du nur? Aber es löst ja was in einem aus, wenn der andere sagt, wie kannst du nur 1, 2, 3, 4 Kinder haben? Wie kannst du mit einem DJ zusammen sein? Wie kannst du Vollzeit arbeiten? Wie kannst du nur bei Covid noch nicht mal wieder in Teilzeit gehen? Also dieses viele, wie kannst du nur? Was löst das in dir aus?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es macht einen ja dann auch auf eine gewisse Art und Weise kleiner, weil man denkt, es passt nicht. Ne? So, es passt nicht. Man will ja immer angepasst, also ich zumindest. Ne? Es fällt mir leichter, eher angepasst zu sein, weil man dann eben genau diese Fragen alle nicht gestellt bekommt, beziehungsweise dann da nicht so, sich so alienmäßig fühlt in der Gesellschaft. Was mir wahnsinnig geholfen hat, praktisch diese Fragen für mich, dass es mich nicht kleiner macht, innerlich, diese Fragen, ist tatsächlich das Frauennetzwerk, dem ich auch beigetreten bin, innerhalb der BASF, die Women in Digital. Und es ist so, wir sind so ein Netzwerk von Frauen, die sich tatsächlich, was ich unglaublich toll finde und fand, dass wir uns gegenseitig immer bestärken in dem, was wir tun. Egal, was es ist, ob jetzt eine Frau auf Teilzeit gehen möchte oder eben auch Vollzeit oder ne, was auch immer es ist oder einen ganz anderen Beruf machen möchte, dass wir uns da auch für Gehaltsgespräche und so weiter gegenseitig vorbereitet haben. Und da ging es eben nicht um dieses, wie kannst du nur, sondern ja, im Sinne von, wie kannst du es schaffen. Aber nicht im Sinne, wie kannst du nur so sein, sondern wie kannst du es schaffen. Und das ist was, was mir sehr, sehr gut getan hat und immer noch gut tut und auch wirklich hilft, zu sehen, Mensch, es gibt auch Frauen, die sich gegenseitig empowern. Und ich finde, das wird immer mehr. Ja, empowern ist auch wieder so ein Wort, ne? Das ist in aller Munde. Aber also wirklich in diesem Sinne, dass man sich gegenseitig stärkt und dass es nicht darum geht zu werten, was eine andere Frau oder Person machen möchte, sondern wirklich zu gucken, wie kann man es schaffen? Weil wenn es doch dann gut passt und wenn es doch der eigene Wunsch ist, dann geht es ja gar nicht so sehr darum, dass ich selbst vielleicht damit nicht viel anfangen kann. Aber es steht mir auch nicht zu, das zu werten. Dann jetzt auch mit LinkedIn tatsächlich, wo ich dachte, Mensch, da sind noch viel, viel mehr Menschen, die auch ungewöhnlichere Familienmodelle haben oder Arbeitsmodelle haben. Und dann fühlt man sich eben nicht mehr so alienmäßig oder so allein sozusagen oft in dem Umfeld. Und dadurch, dann findet, also ich zumindest habe dann auch viel mehr meinen Frieden damit gefunden. Es ist schon, wie du sagst, Eva, es war eine Mordsherausforderung. Ich war gerade am Anfang, die ersten 5 Jahre, als sie dann da alle sehr dicht beieinander waren, aber mein Mann ja erst wirklich ab nachmittags in unseren Familienalltag eingestiegen ist, dann war ich zum Beispiel bei Zoobesuchen, bei egal was man macht als Familie, an einem Sonntagvormittag, an einem Sonntagnachmittag, war ich ja immer allein mit allen 4 Kids. War mein Mann ja nie mit dabei. Und allein das, so gespiegelt zu werden, permanent von außen, die alleine mit 4 Kindern, so die alleinige Mutter mit 4 Kindern, allein das macht ja etwas über die Zeit mit einem. Und das dann für mich aber auch anzunehmen und zu sagen, hey, aber das wolltest du doch immer. Das ist doch, du hast doch deinen Ehefreund gefunden, der dich genau so, ne, wie ein Seelenverwandter, der dich genau so annimmt, wie du bist und bei dem ich mich einfach zu Hause fühle. Und das dann viel stärker in mir hervorzuheben als all die Kommentare oder Blicke oder auch, oh Gott, die Arme, muss dann mit 4 Kindern alleine rumlaufen. Ne?
Aber es ist sehr spannend. Also du hast es umgedreht und das finde ich jetzt sehr spannend, wenn so das kommt, wie kannst du nur? Wäre ja viel spannender, man würde sagen, wie schaffst du das? Erzähl mir das mal, erklär mir das. Also einfach aus der Frage für sich selber zu machen, wie schaffe ich das? Statt, wie kannst du nur, was ja doch so ein Unmut irgendwie in einem auslöst. Genau. Wie schaffst du das? Und da wieder Netzwerk, Solidarität, Verständnis, Austausch, Impulse. Da braucht man ja so viel. Wie schaffst du das? Sehr schön. Aus wie kannst du nur wird, wie schaffe ich das? Jawohl. Es wäre ja viel interessanter, anstatt dass die Leute immer weiter ihren Vorurteilen folgen, denn nichts anderes ist das, ja? Wie kann sie nur 4 Kinder haben und sonntags alleine im Zoo rumlaufen? Das ist ja ein Vorurteil, was ein innerliches Bild macht. Ja, mit der Frau stimmt was nicht oder mit der Ehe stimmt was nicht oder konnte sie nicht aufpassen oder, ja, frag mich nicht, was wir denken. Das denken wir jetzt in dem Fall ich, was in anderen Köpfen vorgeht. Also dann wird's ja richtig gruselig, wenn man da jetzt weiterdenkt. Da macht man besser einen Cut und überlegt, hey, wie schaffe ich das eigentlich? Oder warum ist das so? Interessiert dich das, warum ich hier alleine mit 4 Mädels rumlaufe, wenn man ins Gespräch, in den Austausch kommt? Jetzt die letzte Frage, liebe Sabine. Erinnerst du dich noch an deinen allerersten Vortrag und wie du ihn erlebt hast?
Ja, jetzt wo du fragst, ja, der war sehr imposant, mein allererster Vortrag. Damals hat man das in der Schule ja noch nicht so geübt wie meine Töchter heute. Somit war das erst in meinem ersten Semester für erstes Staatsexamen Grund- und Hauptschullehramt, musste ich einen Vortrag halten vor meiner Studierendengruppe. Ich war unglaublich aufgeregt, weil ich das ja bis dato noch nie wirklich gemacht hatte und habe dann, ich weiß gar nicht, wie oft ich meinen Vortrag zu Hause vorbereitet hatte, bis ins kleinste Detail schriftlich, was mich natürlich hinterher total verrückt gemacht hat, weil ich dann mich nicht an jedes einzelne Wort erinnern konnte. Das war ein Lessons learned, ja, aber ich habe ihn dann alles in allem als total positiv in Erinnerung. Ich hatte mir dann aber wirklich Gedanken gemacht von, wie trete ich auf, was ziehe ich an, was ist der Inhalt, wie möchte ich wahrgenommen werden. Also das volle Paket, um möglichst viel Druck auf mich auszuüben, würde ich jetzt, also ne, rate ich meine Tochter dringend von ab. Aber ich selber, da ich da jetzt auch wenig Vorbilder hatte, habe das dann so gemacht. War aber am Ende total glücklich, dass ich es geschafft hatte, dass ich meine größte Panik war tatsächlich, den gesamten Text zu vergessen. Das ist nicht passiert. Wäre auch sehr verwunderlich, würden jetzt meine Töchter sagen, weil ich kann ja ohne Punkt und Komma einfach durchreden den ganzen Tag. Von daher hätte ich auch irgendwas improvisiert, wenn es nicht gefasst hätte. Aber am Ende war ich sehr, sehr glücklich und auch ein bisschen stolz, dass ich es dann wirklich geschafft hatte. Weil es war dann mein allererster Vortrag zu einem sehr sachlichen Thema, das weiß ich nicht mehr. Aber da habe ich dann, glaube ich, auch so ein bisschen die Liebe und den Spaß daran entdeckt. Weiter wirklich so in diesen so Trainings, Seminare, macht unglaublich viel Spaß oder dann auch mal so Keynotes.
Spannend, du hast ihn ja so stark schriftlich vorbereitet, dass du dann in dem Augenblick fast geguckt hast, was steht da in meinem Text. Und wenn du dann vom Text abgewichen bist, hat dir das Stress gemacht. Das ist immer der falsche Weg, um einen guten Vortrag zu halten. Anstatt deiner Spontaneität, deiner Redekunst zu vertrauen und einfach zu wissen, was sind meine Hauptstützpfeiler in diesem Vortrag. Das ist ein Fehler, den übrigens viele machen. Dass man ihn gut vorbereitet, ist super sinnvoll. Und viel übt auch, finde ich sinnvoll, dass man überlegt, was ziehe ich an und bla bla bla, das Ganze. Aber dass man so sklavisch innerlich an seinem Text hängt, das ist der falsche Weg. Das machst du heute auch ganz bestimmt nicht mehr. Wie bereitest du dich heute auf den Vortrag vor, Sabine?
Heute tatsächlich anders. Da hätte ich dich wahrscheinlich gebraucht früher, Eva, damit du mir genau das, was du gerade gesagt hast, schon hättest sagen können. also ich fange auch oft noch an, sehr detailliert, so für mich, schreibe das alles runter und dann gehe ich aber sehr schnell auf Stichworte, also ich marke mir dann praktisch meine wichtigsten Eckpunkte raus und dann gehe ich sehr schnell auf Stichpunkte, immer noch mit Karteikarten, ich liebe das, habe ich auch meinen Kids vermittelt, das machen aber auch nur 2 von 4, der Rest kann nichts damit anfangen, ist auch okay. Und dann versuche ich viel, viel freier auch die Zwischentextbausteine zu haben. Aber was ich nach wie vor mache, ist, dass ich mich da mental schon intensiv darauf vorbereite. Also ich gehe das tatsächlich mehrfach im Kopf durch, jetzt nicht Wort für Wort, darauf kommt es mir nicht an, sondern einfach nur, dass ich die Bausteine dann eben durchgehe und überlege mir dann eben, wie ich was setzen kann oder wo man dann vielleicht auch mal noch eine Anekdote oder irgendwas einbaut, dass ich dann da einfach flexibler werde von meinem Kopf her. Aber dass ich das mental, da bin ich nach wie vor, davon konnte ich mich jetzt auch noch nicht lösen, das ist für mich nach wie vor wichtig, dass ich mental dann da voll drin bin und weiß, wie ich es ungefähr machen möchte.
Mental drin sein, du hast eben von Bausteinen gesprochen. Sind denn die Bausteine auf deinen Karteikarten oder ist da viel Text?
Nee, da sind die Bausteine. Also das ist dann wenig Text, sondern wirklich meine Bullet Points sozusagen. Das ist wie meine Stichworte und damit weiß ich sofort, okay, da kann ich das zu sagen. Also in dem Fall, ich gebe ja viele Trainings und je nachdem hast du so ein bisschen unterschiedliches Publikum. Sehr ähnlich zu meinem Mann übrigens, der ja als DJ auch immer unterschiedliches Publikum hat. Und dann gucke ich immer, je nachdem, ne, hat man Leute drin, die einen ähnlichen Humor haben, dann kann man natürlich bestimmte Themen nochmal anders platzieren oder kann einfach auch mal einen anderen Gag zwischen reinbringen. Bin ich aber auch schon ganz oft gegen die Wand mitgefahren, ne, wenn ich dann da eher so sehr, sehr sachliche Menschen vor mir sitzen habe, die finden es dann nicht so prickelnd, wenn ich dann da noch irgendwie einen Gag reinziehe. Am Anfang versuche ich die Stimmung zu spüren und dann zu gucken, okay, was genau verwende ich jetzt dafür. Und da war es aber üben, also wirklich üben, üben, üben. Unglaublich viele Trainings und Seminare mittlerweile gegeben oder auch eben mal Sachen vorgestellt, neue Konzepte vorgestellt. Und je mehr ich das geübt habe, desto leichter fiel es mir dann auch, meinen Weg zu finden. Sicherlich anders als viele meiner Kollegen oder Kolleginnen. Es war auch ein Learning, es musste ja zu mir passen und dann da für mich einen guten Weg zu finden.
Ja, es muss zu dir passen, sonst überzeugst du nicht. Und die Bausteine im Kopf zu haben, mental im Kopf zu haben, das ist bei mir genau das Gleiche. Ich nenne das immer so Stationen, wie bei einer Reise. Ah, jetzt weiß ich, es kommt London, dann kommt Paris. Und wie ich von London nach Paris komme, das ist immer unterschiedlich, mal mit dem Dampfer, mal mit dem Zug, mal mit dem Flugzeug, je nachdem, welches Publikum vor mir sitzt. Und du machst es so ähnlich und auch den Kontakt zum Publikum oder spüren, wie ist die Stimmung, diese Freiheit sich zu nehmen, da wirklich Kontakt aufzubauen, auch wenn dann mal Inhalt ein bisschen flöten geht. Aber das Wichtige ist, dass man guten Kontakt hat und das Gegenüber einen versteht. Möchtest du noch irgendwas zum Abschluss von diesem Podcast loswerden?
Ja, tatsächlich. Etwas, was ich im Nachhinein auch anders machen würde, gerade für junge Mütter. Vertraut eurer Intuition. Die ist wesentlich besser und schärfer für das eigene Kind als jeder Elternratgeber. Ich weiß gar nicht, wie viel ich gelesen hatte und dadurch eher unsicherer statt sicherer geworden bin. Und es kam tatsächlich irgendwann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, es gibt keine Elternratgeber mehr für mich. Das war's. Ab jetzt zählt wieder die Intuition und das ist etwas, was ich sehr gerne mitgebe. Jetzt passt ja nicht nur zu Müttern, sondern generell. Die meisten von uns, die ich kenne, haben ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl, was sich für sie gut anfühlt und hier einfach immer zu gucken, was matcht zwischen meinem Bauch und meinem Kopf. Und dann spürt man eigentlich relativ schnell, in welche Richtung es gehen soll. Und eben auch bei Müttern, ne? Man merkt dann sofort, okay, das ist es, was mein Baby jetzt braucht. Und da sich viel, viel mehr zu vertrauen, als zu gucken, ob man jetzt nach der Uhrzeit alles richtig gemacht hat oder nach dem Ratgeber dies und jenes gemacht hat. In der Regel weiß man selbst sehr gut, was einem gut tut und in welche Richtung man gehen möchte.
Vertraue deiner Intuition, sagst du, als Mutter. Und ich würde ergänzen, und im Beruf.
Das war Wie kann sie nur, der Podcast von und mit Eva Loschke. Schön, dass du dabei warst. Und wie immer am Schluss jeder Folge freue ich mich über dein Feedback. Das kannst du direkt an mich richten bei LinkedIn, da heiße ich genauso Eva Loschke. Wenn du keine Folge von Wie kann sie nur verpassen möchtest, abonniere den Podcast. Wenn du selbst Gast sein möchtest oder jemanden vorschlagen möchtest, schreib mir. Und ansonsten bis in 2 Wochen. Tschüss.